Spielstudio, der Westlotto-Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich sage herzlich willkommen zur 37. Folge im Westlotto-Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche. Mein Name ist Axel Weber von Westlotto. Die 37. Folge heißt, es hat schon 36 gegeben und wir sind alle des Kalenderzählens mächtig. Das heißt, 3 Jahre sind wir hier on air und nach 3 Jahren, wie es auch in einer guten Wohnung ist, müssen wir auch mal ein bisschen renovieren. Das machen wir bei dem einen oder anderen. Am wichtigsten ist es natürlich bei meinem Bild auf den gängigen Podcast-Formen, ne, und dem Westlotto Newsroom. Ich sehe nicht mehr so aus wie vor 3 Jahren. Ich bin hübscher geworden. Das soll die Öffentlichkeit auch entsprechend mitkriegen. Und es gibt natürlich auch noch inhaltlich etwas Neues, nämlich neben der bekannten Form des Überraschungsgastes machen wir nicht mehr ein Freilos, sondern es gibt jetzt auch das Spielstudio Spezial. Und das hat immer einen entsprechenden Themenfokus. Und dann können natürlich auch Gäste dabei sein, die schon mal hier waren, weil die vielleicht etwas Besonderes Neues gemacht haben, etwas Besonderes geleistet haben oder mit einer Meinung gerade in der Diskussion stehen. Und für das heutige Spielstudio habe ich mir sowohl einen Wiederholungsgast und einen erstmaligen Gast eingeladen, denn die beiden haben etwas gemeinsam gemacht. Aber jetzt erstmal willkommen im Spielstudio, nämlich
unser Gast Dr. Daniel Henskin ist Geschäftsführer für Kommunikation und Compliance bei Löwen Entertainment, einem der führenden Hersteller von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Deutschland. Als promovierter Politik- und Wirtschaftswissenschaftler bringt er langjährige Erfahrung aus beratenden und leitenden Positionen in Public Affairs und strategischer Unternehmensentwicklung mit. Sein Fokus lag dabei stets auf stark regulierten Branchen. Unser Gast Daniel Henskin ist zudem maßgeblich in die deutsche Regulierungsdiskussion involviert und engagiert sich als Vorstandsmitglied der deutschen Automatenwirtschaft sowie als geschäftsführender Vorstand im Verband der deutschen Automatenindustrie. Unser zweiter Gast ist Dominik Meyer. Er ist Mitbegründer und Mitinhaber von Miller & Meyer Consulting, die zu den größten Beratungen für politische Strategie in Deutschland und Europa zählt. Mit über 25 Jahren Erfahrung berät Dominik Meyer Global Player, internationale Organisationen und Verbände. Er ist Co-Begründer der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung, Herausgeber des Online-Magazins Freiheit macht Politik und forscht zur Rolle von Spiel und Zufall in unserer Gesellschaft. Willkommen im Westlotto Spielstudio Spezial, Dominik Meyer und Dr. Daniel Henskin.
Warmly welcome, lieber Dominik und natürlich auch lieber Daniel. Schön, dass ihr meine Gäste seid heute.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Axel. Bei mir ist das ja das 2. Mal und ich kann dir nur gratulieren, was du in den 3 Jahren hier für ein tolles Format hast. Freude und Ehre gleichermaßen, heute nochmal dabei zu sein.
Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr. Hallo Axel, hallo Daniel.
Daniel Henskin, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, und ja schon bekannt aus der ersten Folge, ist ein Vertreter direkt aus der Glücksspielbranche, also bekannt und ja auch intensiv vorgestellt. Dominik Meyer ist zum ersten Mal dabei und Dominik, du bist ja eigentlich bekannt für deine Bücher, die du schon schreibst über Politik und Gesellschaft und diese Themen sind dir seit jeher auch, liegen dir besonders am Herzen und ich glaube, das ist es, was euch vielleicht zusammengeführt hat. Die Branchenkenner aus dem Glücksspiel wissen es natürlich schon, Ende 2024 hat es ein neues wegweisendes Werk gegeben, nämlich Der Mensch, das Spiel und der Zufall von eben Dr. Daniel Henskin und von Dominik Meyer. Und ich weiß schon, dass ihr daran viele Jahre gearbeitet habt, dass ihr mit vielen Menschen gesprochen habt, dass ihr Perspektiven eingenommen habt, die auf den ersten Blick erstmal so gar nicht in der Diskussion standen. Über das Buch würde ich gerne heute mit euch reden. Ich kann euch schon sagen, das wird kein Ritt durch die Prärie, wo man so ganz einfach dahin schwebt, weil ich habe beim Lesen diverse Fragen mir aufgeschrieben und die werde ich euch stellen, aber erstmal eine kurze Buchvorstellung.
Der Mensch, das Spiel und der Zufall von Dr. Daniel Henskin und Dominik Meyer ist ein Grundlagenwerk. Es bietet tiefgreifende Einblicke und Argumentationshilfen für die fortlaufende Debatte um die Gewinnspielregulierung. Die Autoren bieten eine historisch-systematische Analyse des Gewinnspiels, dieses universellen Phänomens, das Menschen seit jeher fasziniert. Das Werk zeigt auf, wie Gewinnspiele seit jeher durch Ideologien, Moralvorstellungen und Machtinteressen geprägt sind. Die zentrale Erkenntnis: Das Bedürfnis nach dem Spiel ist untrennbar mit dem Menschsein verbunden und überlebt jede Ächtung. Ein weiterer Schlüsselbereich des Buches ist die Erschließung des Disruptionspotenzials digitaler Technologien. Die Lektüre befähigt, komplexe Zusammenhänge zwischen Technologie, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft im Kontext des Gewinnspiels zu verstehen und auf dieser Grundlage fundierte und zukunftsweisende Positionen zu formulieren. Der Mensch, das Spiel und der Zufall ist im Springer Verlag erschienen.
Und genau über dieses Buch will ich heute mit euch reden, über solche großen Begriffe wie universelles Phänomen, Machtinteresse, Menschsein, Technologie. Und das alles haben wir natürlich zusammengefasst. Die Älteren kennen das von Zimmerfrei in der ultimativen Lobhudelei über dieses Buch. Ob dieses Buch interessant ist, das erfahren wir jetzt. Daniel, für wen ist dieses Buch? Denn, ich fange direkt mal an, ich finde, das ist so absolut schwer geschrieben, dass es für den normalen Menschen fast überhaupt nicht lesbar ist. Gut, Hochschulstudium haben vielleicht die meisten, Abitur auch. Man will sich damit vielleicht ein bisschen ausgrenzen. Vielleicht kannst du was dazu sagen, dass man sagt, ich will auch nicht, dass bewusst das jeder versteht. Also vielleicht auch nicht die Menschen in den Amtsstuben. War das eure Intention?
Um Gottes Willen.
Also, wollt ihr euch abgrenzen? Für wen ist das Buch?
Nein, also ehrlicherweise, darauf gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist, dass das begonnen hat als psychotherapeutische Maßnahme für uns selbst. Weil wer mit Glücksspielregulierung zu tun hat, der befindet sich ja wohl oder übel regelmäßig in einer Art Häuserkampf. Und da mal Abstand von zu nehmen und mit einem intellektuellen Blick auf die Sache sich selber wieder so ein bisschen den Horizont zu weiten, das war ja die Ursprungsmotivation. Also das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist natürlich das Thema dahin zu hängen, wo es im Grundsatz auch hingehört, nämlich in der Diskussion darüber, gehört Spielen zum Menschsein dazu? Also das sind ja philosophische Fragen, anthropologische Fragen. Und wenn ich auf diese Ebene gehe, die ja sonst nie bestritten wird, also da findet ja normalerweise die Diskussion, die wir alle miteinander führen, ja nie statt. Das war das Ziel, das Thema auf die Ebene zu heben, wo es auch hingehört. Und daraus ergibt sich dann auch eine gewisse Sprache.
Ah, okay, du hast das Stichwort Philosophie benutzt, das akzeptiere ich, das ist nicht ganz so einfach. Dann sagen wir mal so, dann habt ihr heute die große Chance, das für jeden dummen Menschen wie mich auch so verständlich zu erklären, dass Lust auf das Buch entsteht. Spaß beiseite, Dominik, eine schöne Überleitung gerade von Daniel war das Stichwort Philosophie bzw. Definition von Begrifflichkeiten. Gibt es eigentlich das Glücksspiel? Ihr sagt in eurem Buch nein. Warum?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und wir haben Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass es das Glücksspiel nicht gibt. Es gibt Menschen, die zu jeder Zeit, in jeder Kultur spielen, den Zufall herausfordern und eine emotionale Bindung zu diesem Zufall entwickeln. Und daraus ist dann der Begriff Glücksspiel entstanden, aber was es für die Menschen jeweils einzeln bedeutet, in jeder Zeit, ist völlig unterschiedlich. Davon waren Daniel und ich fasziniert und haben uns genau dieses Spielen, diesen Zufall und dieses Glück, dieses Menschenempfinden, dann über fast 2000 Jahre angesehen.
Nachfrage dazu, wenn ihr also sagt, es gibt gar keine Definition für das Glücksspiel, ist dann die gesamte Regulierung mit den dicken Wälzern für den Staatsvertrag und Co. eigentlich überflüssig, weil man über etwas Virtuelles redet?
Ich würde sagen, wir sehen ja jeden Tag, dass sich diese Regulierung immer weiterentwickeln muss, weil das, also schon in jedem Staatsvertrag ist ja schon das Defizit angelegt, weil es diese Entwicklung gibt. Wir sehen die Diskussion über Lootboxen. Ist das jetzt Glücksspiel, ja oder nein? Also das Thema Glücksspiel franzt an den Rändern immer aus und durch die technologische Entwicklung und das Konsumverhalten ist dieser Prozess gar nicht zu stoppen. Deswegen ja, diese Idee von einer stabilen Definition, die dann auch regulatorisch abgebildet werden kann, von der muss man sich, glaube ich, trennen.
Heißt, erste Zielgruppe hätten wir schon mal definiert. Ihr glaubt, dass Wissenschaftler und Rechtsgelehrte dieses Buch durchaus lesen sollten, damit ihnen noch ein bisschen mehr klar wird, worum es im Kern geht?
Genau. Sie sollen verstehen, was Spielen und Glück und Zufall in einer Kombination von Jahrhunderten, von Kulturen, von Menschen, die regulieren, von Menschen, die spielen, damit etwas lernen, umzugehen und die Erfahrung sehen, dass man in anderen Epochen anders Spiel definiert hat oder Spiel gedacht und gelebt hat und reguliert hat.
Mhm. Und es gibt noch eine Gruppe, wenn ich das sagen darf, der ich die Lektüre doch nahelegen möchte. Das sind alle diejenigen, die ein extrem kritisches Verhältnis zum Thema Glücksspiel und zu dem Produkt haben. Weil wenn man sich anguckt über die Historie, wie Menschen unterschiedliche Arten von Glücksspiel konsumiert haben und sich ja niemals davon haben abbringen lassen, durch keine weltliche Macht. Wenn ich das über 2000 Jahre sehe, dann werde ich vielleicht auch etwas mit etwas mehr Demut die Diskussion im Jahr 2025 führen.
Dann lasst uns doch mal ein paar tausend oder vielleicht wenigstens ein paar hundert Jahre zurückgehen. Dominik, was reizt die Menschen am Glücksspiel? Du hast gerade schon verschiedene Begrifflichkeiten gebracht. Was ist der Grund für Glücksspiel?
Also der Grund von Glücksspiel liegt im Spielen selbst. Und das ist das Tolle an Spielen, war immer gewesen, Spielen ist was Besonderes, Spielen ist eine Auszeit. Im Spielen sind die Menschen alle gleich. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt, den Daniel und ich dann verstanden haben, Spielen und auch Glücksspiel, es gibt keine Versager. Es gibt beim Spielen nur Gewinner und Verlierer, aber keine Versager. Und das macht es so spannend und deswegen lieben die Menschen das Spiel, weil du hast einmal verloren, beim nächsten Mal kannst du wieder gewinnen. Das ist die große Faszination. Und damit kann man dann auch Glück und Zufall empfinden, kann man in verschiedenen Kulturen Spaß haben. Aber eben, dass man gewinnen und verlieren kann, dass man eine soziale Auszeit, so haben wir es genannt, haben kann. Also diese besondere Situation des Spielens macht eben auch Angst. Und deswegen haben Menschen gesagt, wir müssen das auch kontrollieren.
Ja, da geht es um Spielen. Die Frage war ja eigentlich, was reizt Menschen am Glücksspiel? Ist das das Gleiche?
Beim Thema Glück, das ist ja die Überhöhung des Zufalls. Also das hat ja eine transzendentale Ebene. Ja, also wenn ich gläubig bin und gewinne den Jackpot, dann war das sozusagen Gott gewollt, um in diesem Bild zu bleiben. Und was wir Menschen ja anscheinend haben, ist, dass wir mit Zufall eigentlich schlecht umgehen können. Wir suchen immer die Begründung, warum etwas passiert. Und bei einer Gewinnquote von 1 zu 140 Millionen und wir gewinnen, suchen wir den Grund, warum wir denn jetzt gewonnen haben. Dass das einfach nur Mathematik ist, das ist für uns als Menschen in allen Kulturen ganz schwer anzunehmen. Und deswegen ist das Spiel mit dem Zufall, hat für die meisten auch diese transzendentale Ebene.
Ja, Einspruch eurer Ehren, wird hier nicht spielen und Glücksspiel oder Gewinnspiel oder vielleicht auch Geldspiel, wie ihr ja auch häufig beschreibt, nicht unzulässigerweise vermengt. Ja, das Geldspiel hat es vielleicht in dieser Form früher noch nicht so gegeben, aber den gleichen Kontext zu bemühen immer wieder für das, ist das nicht ein bisschen gewagt?
Also wichtig ist, bei Spielen gibt es immer Gewinner. Das heißt, es muss einen Anreiz geben. Und eine der besonderen Formen von Gewinnen ist bei der Form des Spiels, des reinen Zufalls, auch eben die Frage auch von Geldspielen, dass man sagt, ja, ich habe gewonnen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Und diese Grundleidenschaft zu spielen, das ist ja, was den Menschen ausmacht. Wir haben geschrieben, Spielen macht der Mensch nur, wenn es ihm gut geht. In der Situation, wo er spielen möchte, geht es ihm nicht schlecht, ihm geht es gut und er freut sich an dem Gewinn mit den meistens mit anderen zusammen, oder er ist frustriert, weil er gerade verloren hat und wieder gewinnen kann. Und das macht die Faszination des Spielens eigentlich aus. Und das ist die Grundlage dafür, dass das Thema Spielen und Gewinnspiele eben auch um Geld, eben um das Spiel geht und nicht um das Geld. Der Punkt ist, zu gewinnen und zu verlieren und nicht die Höhe des Gewinns oder des Verlusts.
Auch nicht bei 120 Millionen Euro Jackpot, mein Lotto?
Naja, du, das ist ja eine Frage der Motivationslage. Und ich glaube, wir unterschätzen im Allgemeinen die Motivvielfalt, warum gespielt wird. Mhm. Also jetzt bezogen auf Glücksspieldienstleistung. Und ich habe dafür ein Bild, das mir ein lieber Freund aus dem Lotto-Bereich mal erzählt hat. Und zwar, dass das die Idee, bei Lotto zu spielen, also eine Motivation davon, auch der Tagtraum ist. Nämlich, ich spiele heute für, ich sag mal, für die nächste Lottoziehung am Freitag. Und da ist ein Jackpot. Und dann überlege ich mir von heute bis Freitag, was ich denn mache, wenn ich gewinne. Und ich glaube, dass diese Motivation, die mich so durch die Woche bringt, die vielleicht voller Mühsal ist, mindestens so wichtig ist, wenn nicht gar viel wichtiger, als dann wirklich den Jackpot zu gewinnen. Und diese Motivvielfalt, die wird ja dem Thema Glücksspiel abgesprochen. Es geht ja von außen betrachtet, auch in einer negativen Beschreibung, immer darum, irgendwie sowas Habgier, das ist hat, da geht's nur um Geld, das geht um Habgier, um unverdienten Wohlstand, nicht erarbeiteten Wohlstand. Aber ich glaube, in Wahrheit ist die Motivlage viel umfangreicher, viel schillender. Und wenn man sich dem ein bisschen nähert, und das ist ja auch das, was wir mit dem Buch erreichen möchten, dann versteht man auch viel besser diese starke Anziehungskraft und die Dynamik, die entsteht beim Thema Glücksspiel.
Naja, Daniel, wenn ich nicht wüsste, dass du selber passionierter Lottospieler bist und was natürlich auch unsere Zuhörer aus der ersten Folge noch wissen, und dass die Definition, die du gegeben hast, mir natürlich selber auch sehr zuteil wird, dann könnte ich jetzt knallhart nachfragen, aber das finde ich schon mal eine sehr überzeugende Ableitung.
Ich nehm die Frage knallhart vorweg. Ich spiele regelmäßig Lotto wegen des Tagtraums.
Das mach auch mal gut weiter.
Das kannst du. Das war der Werbeblock.
Neben dem Bücherschreiben kannst du das wunderbar machen. Ihr habt eben beide gerade schon mal auf den Alltag sozusagen hingewiesen. Und ihr schreibt in dem Kapitel das Wesen des Glücksspiels: Der Alltag ist oft sinnleer, bedeutungslos oder öde. Aber gleichzeitig ist doch der Werbespruch vieler Glücksspiele, dass es eben eine Alltagsbeschäftigung ist, der sie dient. Also Spiel ist auch Alltag. Wie passt denn das zusammen? Widersprecht ihr euch da nicht?
Ich glaube nicht, weil natürlich leben die Menschen im Alltag. Und auch Spielen ist ja eine Aktivität, die wir gerne, oft, sogar jeden Tag machen. Aber der Unterschied ist, dass du eben, wenn du spielst, durch die Spielregeln, die du hast, einfach in den paar Sekunden oder in den paar Minuten in einer eigenen Welt bist, die nach eigenen kleinen Gesetzen, nämlich nach den Spielregeln funktioniert und das auch eine Entlastungsfunktion für dich hat. Deswegen spielt man auch so gerne. Und da natürlich wieder, nachdem du gewonnen oder verloren hast, wieder im ganz normalen alltäglichen Leben zurückkommst. Nimm es so ein bisschen als kleiner Einschub des Alltages, um dir eine Freude zu machen. Mhm.
Du hast die Begrifflichkeit Regeln benutzt. Die Regeln kann man ja aus zwei Gesichtspunkten sehen. Einmal, wie du es gerade beschrieben hast, die Regeln, die der Veranstalter, der Erfinder des Spiels oder die Spielerinnen und Spieler kennen müssen, um das Spiel zu verstehen und auch erfolgreich spielen zu können. Und dann gibt es ja noch sowas wie die Rahmenregelung, wenn wir von der Gesetzgebung sprechen. Daniel, Frage an dich. Warum sind die Regeln für Glücksspiel so umkämpft? Ist eigentlich das Spiel umkämpft oder die Regeln? Und dazu habe ich auch was rausgesucht von dir. Ein Zitat.
Es geht darum, dass Regeln nicht dazu führen dürfen, einem normalen Interesse an Glücksspieldienstleistungen aus zum Teil ideologischen Überzeugungen den Garaus zu machen.
In diesem Zitat beschränkst du dich ja mehr auf diese Gesamtrahmenregeln. Also nochmal die Frage, könnt ihr die mit eurem Buch lösen überhaupt? Warum sind die Regeln für Glücksspiel so umkämpft?
Also natürlich braucht dieses Spiel Regeln, weil das Vertrauen in das Produkt ist ja das Vertrauen, dass die Regel eingehalten wird. Jeder kennt die Regel, der daran teilnimmt und sagt dann, ja, ich spiele da mit. Worüber ich in dem Zitat gesprochen habe, sind natürlich so ist die Regulatorik, die Regeln drumherum. Und die werden halt in der politischen Diskussion oftmals genutzt, um das Produkt für den Normalspieler uninteressant zu machen. Weil da kommt sozusagen der ideologische Einschub. Wenn ich aus der Position herauskomme, dass weniger Glücksspieldienstleistungen konsumiert werden sollen, dann mache ich das, indem ich diese Produkte aus Normalspielersicht unattraktiver mache. Und deswegen ist der Kampf um die Regeln, und das geht ja manchmal bis dazu, ob ein Glas Wasser in einer staatlich konzessionierten Spielhalle gereicht werden darf. Das ist ja im engeren Sinne keine Regel des Spiels im Kern. Über diese Regelung wird versucht, das Spielangebot für den Normalspieler unattraktiv zu machen. Das ist sozusagen die Logik, die da drin ist. Es gibt kein Spiel ohne Regeln, aber gleichzeitig ist dieses Regelkonvolut rund um diese Glücksspieldienstleistung die Einflugschneise für die ideologische Vergrämung des Kunden.
Mhm. Hängt es damit zusammen, dass auch die Gesetzgeber in Deutschland der gesellschaftlichen Ansicht folgen, die du eben so ein bisschen sehr pointiert mit Habgier und Glücksspiel beschrieben hast? Und meine Frage ist, darf der Gesetzgeber eigentlich dann, wenn er nur die Rahmen setzen muss, auch konkret in die Spielregeln eingreifen? Ich glaube, bei der Sportwette zum Beispiel, da tut er das, oder?
Sagen wir mal so, er macht's ja. Also auch Jackpots, die gedeckelt sind, die ganzen Regeln im Automatenspiel, was den Ort angeht, was das Gerät, den Spielablauf, Einsatz, Gewinne, Verluste angeht, das ist ja alles hochreguliert. Und da muss ich ja im Grunde genommen immer nur wenige Schrauben enger drehen und ich habe dann sofort eine ganz starke Wirkung beim Normalspieler. Das ist die Einflugschneise. Und das wird manchmal gemacht, für meinen Geschmack zu oft, und zwar viel zu oft, weil die Idee, und das haben wir ja, glaube ich, in dem Buch widerlegen können, die Idee, dass ich, wenn ich im legalen Spielangebot die Rahmenbedingungen unattraktiv gestalte, damit weniger Glücksspieldienstleistungen konsumiert werden, dass die Leute dann nicht mehr spielen, ist ja naiv, sondern aus unserer Arbeit heraus kann man ja herauslesen, dass sich dann das Spielbedürfnis andere Bahnen schlägt und dann hat man einen wachsenden illegalen Glücksspielmarkt. Und genau in der Phase sind wir ja aktuell. Der Spielgast entscheidet sich immer häufiger gegen das legale Angebot, aber hört dann nicht auf, sondern spielt in illegalen Angeboten weiter. Und ich glaube, diese Einsicht, dass ich das nicht abstellen kann, selbst wenn ich ein ideologisch geprägtes Ziel habe, dass weniger Glücksspiel konsumiert werden soll, ich kann dieses Bedürfnis nicht abstellen. Es hat in 2000 Jahren kein Mensch und kein Machthaber vermocht.
Mhm. Lassen wir mal so stehen. Ich würde einen Switch machen. Dominik, es gibt eine Begrifflichkeit, die durchzieht die verschiedenen Kapitel. Und die ist sehr erklärungsbedürftig. Was ist die ludische Differenz?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und da kann ich wunderbar auch anknüpfen, was Daniel gerade gesagt hat. Weil worum wird Spielen immer auch als Gefahr gesehen? Weil Spielen hat eben den Moment des Zufalls. Und eine Regierung in allen Formen von Systemen will keinen Zufall. Die will Kontrolle. Die will Spielregeln kontrollieren, die will den Rahmenbedingungen kontrollieren, um die Sicherheit zu haben, dass sie entscheiden kann, was wie gespielt werden darf, gerade bei Fragen, wenn es um das nicht vorhandene große Glücksspiel gibt als großen Begriff. Das ist der Punkt. Und die ludische Differenz ist ein wichtiger Punkt, um nochmal klar zu machen. Und ich weiß, der Begriff ist schwierig und es tut mir leid, dass meine Wortwahl in dem Buch, aber Daniel Henske hat mal immer versucht, mich zu bremsen mit der Sprache. Danke, Daniel, nochmal herzlich dafür. Klar zu machen, dass eben die Alltäglichkeit des ganzen normalen Lebens eben unterbrochen werden kann im Alltag mit Formen des Spielens und das Spielen dann eben auch eine eigene Spielregelsystematik hat und das kann auch eben in Systemen von Politik zu Reibungen führen und das ist ein spannendes Thema und diese ludische Differenz gibt es sozusagen nicht nur in der Politik, das gibt es ja auch mit dir selbst, warum spiele ich meine Motivation, ich habe meinen Tagtraum, das sind einfach spannende Fragen und wir wollten eigentlich die Menschen anregen, die Leserinnen und Leser, denkt doch mal drüber nach. Liebe Politik, liebe Spielerinnen und Spieler, auch liebe Spielfreundige, denkt darüber nach, warum spiele ich eigentlich, warum finde ich es so toll und warum werde ich auch oft kritisiert, weil ich spiele. Da wollten wir einfach ein paar Ideen geben und so kam ihm auch diese ludische Differenz zusammen, als genau Gegenpol zwischen dem, was wir im Alltag haben und dann die tolle Situation des Spiels.
Mhm. Du hast Kritik am Spiel selbst angesprochen, dass man generell vielfach kritisiert, warum überhaupt gespielt wird. Das bringt mich dazu, Spiel erzeugt ja auch etwas. Und ihr vergleicht eine rauschhafte Spielstimmung, in die man sich aufgrund der Regeln, die es gibt, aufgrund des Zufalls, aufgrund der Gleichheit, in die man sich hineinbegibt, wenn man spielt. Ihr vergleicht das mit so einer festlichen Stimmung auf Festen. Bitte korrigiert mich gleich, wenn ich das beim Lesen falsch gedeutet habe. Und ihr sagt aber, diese rauschhafte Spielstimmung ist was anderes als die Spielsucht. Erklärt das mal bitte.
Also ganz wichtig und damit werde ich rein. Ich werde dich nicht mit Spielsucht vergleichen, aber wenn man Spielen im Rahmen von Spielregeln macht, dann ist eben genau der Punkt, dass man auch sich freut über Gewinne. Dass man sich freut, gemeinsam zu spielen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nur durch die Spielregeln werden auch Grenzen gesetzt. Grenzen gesetzt und sagen, nee, jetzt ist das nicht mehr okay. Und das Schlimmste, was es im Spiel gibt, ist der Spielverderber. Und auch bei Festen. Wenn es dazu Krawallen kommt, ist das kein Spiel mehr. Das ist dann sozusagen, die Grenzen sind überschritten. Und das Thema Spielsucht, da kann ich gleich einsteigen, ist ein ganz spannendes Thema, weil das Thema Spielsucht kommt erst in der Moderne auf. Es gibt ungefähr, die Menschen spielen über 1.500 Jahren und Spielsucht gibt es nicht. Und das muss man sich mal klar machen und da muss man überlegen, warum es nicht gibt.
Also wenn der Dominik jetzt sagt, es gibt es nicht, dann war das sozusagen nie Thema, das ist nie so gefasst worden. Mhm. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir beim Thema Rausch, wenn wir das so bezeichnen und so beschreiben, sofort, da wird so ein Trigger ausgelöst, dass sozusagen das immer mit Spielsucht in Verbindung gebracht wird. Also so wie auch deine Frage jetzt war.
Ja.
Und dass wir das so denken, das ist ja auch interessant, weil es ja vorher hunderte von Jahren in wahnsinnig vielen Kulturen so nie gedacht wird oder so nie gedacht wurde. Das fängt an, mit der Psychologie und der Psychiatrie, also mit Freud, sage ich mal, dass wir ein Normal definieren und das, was diesem Normal nicht entspricht, das sozusagen als Krankheit bezeichnen. Und selbstverständlich ist ein euphorischer Moment, egal woher der kommt, lässt uns ja agieren und denken anders als in Anführungszeichen normal. Du hast das gerade als Alltag bezeichnet. Die Alltagsflucht steht ja in unserer Zeit heute unter Suchtverdacht. Dabei ist ja die Alltagsflucht, und wenn es nur ganz klein ist, weil man einen Tagtraum hat oder beim Lotto spielen oder ein Rubbellos rubbelt, dieser kleine Moment der Alltagsflucht ist ja das, was die Menschen auch wieder mit dem Alltag sich versöhnen lässt. Das hat ja eine ganz wichtige Funktion. Und jetzt könnte man sagen, das Feierabendbier unter dem Rauschgesichtspunkt gehört auch dazu. Aber wir haben das in unserer Gesellschaft sozusagen alles unter, wir buchen das unter Krankheitsgefährdung ab. Und ich glaube, das ist sehr inhuman, jede Abweichung von normal als Krankheit zu bezeichnen. Wir sehen das ja ganz stark in anderen Bereichen. Früher gab es den Zappelphilipp, heute hat der Eier ADHS und nimmt mit 10 Jahren Medikamente. Das kann ja in Einzelfällen medizinisch alles richtig sein. Ich will die Diskussion gar nicht führen, aber dass wir das als Massenphänomen wahrnehmen, finde ich doch bemerkenswert. Und genau in dem Vergleich, finde ich, gehört auch dieser, das, was wir als Rauschzustand im Glücksspiel beschreiben. Das ist die Auszeit aus dem Alltag, die man braucht, um den Alltag anzunehmen. So ist sozusagen unsere Herleitung.
Grundsätzlich ist es ja so, dass sich in jeder Gesellschaft, in jeder Zeitepoche natürlich unterschiedliche Definitionen über ein und das Gleiche, nämlich in dem Fall das Spielen oder Glücksspiel, herausbilden, immer auch herausgebildet haben. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Ihr selber setzt ja auch Grenzen, indem ihr sagt, den Spielverderber, den mag niemand. Sagt an anderer Stelle im Buch aber auch, naja, wenn jemand wütend ist, dann kann er auch mal die Karten hinschmeißen und wütend aufstehen und es stört dann auch keinen. Doch, ich finde schon.
Ja, das, Axel, dass, dass jede Zeit und jede Gesellschaft das neu definiert, natürlich ist das so, das war auch schon immer so. Also es ist keine, wir beschweren uns nicht über den Prozess, wie Gesellschaft funktioniert. Aber was doch auch wichtig ist, dass jede Zeit sich dann hinterfragt, ob denn diese Strategie oder Deutung oder wie immer man das bezeichnen will, denn eine ist, die weiterträgt, die mehr Menschen positiv sozusagen betrifft, oder ob es eine Strategie ist der Ausgrenzung, der Verbote. Und da habe ich langsam das Gefühl, dass das, was wir machen, nicht nur im Glücksspielbereich, auch in anderen Lebensbereichen, ja nicht zu einer größeren individuellen Freiheit und zu einer größeren Zufriedenheit mit dem Alltag führt. Und diese Diskussion, finde ich, das ist dann eine Diskussion, die nicht nur über Glücksspiel geht, die sollte jede, insbesondere jede freiheitliche Gesellschaft führen.
Kann oder soll euer Buch also genau hier Anstöße bringen, eine Änderung vielleicht hervorrufen, darüber nachzudenken? Sagt ihr da beide ja? Ja, das Buch soll dazu dienen, dass man genau über solche Dinge nachdenkt, ob man nicht wieder Definitionen vielleicht verschieben muss?
Genau, das ist der entscheidende Punkt gewesen, das Nachdenken, zu überlegen. Natürlich, Spielen kann einzelnen Menschen, kann gefährlich sein. Man kann über die Stränge schlagen, wie wir so schön sagen. Das hat man vor 2000 Jahren schon, da war es dann irgendeine Fügung und dann kam Moral und Sittlichkeit und dann, wir nennen es Pathologisierung der Spielfreude. Da kam auch der Punkt eben zu sagen, hey, das kann man so sehen, aber indem man das Buch vielleicht liest und es durchkämpft, Axel, wie du es gemacht hast, das finde ich auch ganz toll, und dann sagt, hey, ich habe darüber nachgedacht. Du kannst ja zu anderen Überzeugungen kommen. Du kannst ja sagen, ich komme nicht zu der Überzeugung. Aber darüber nachzudenken, mal historisch gewachsen, systematisch, warum wir diese Form von Regulierung heute haben und welchen Sinn sie eigentlich machen, worum ein Bundesverfassungsgericht ohne Diskussion, ohne Begründung von Spielsucht redet. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Es wird einfach festgelegt, weil die Gesellschaft so denkt. Das fand ich sehr spannend. Und da haben wir über uns Gedanken gemacht, warum kann das sein? Warum wird das nicht hinterfragt? Und das ist meine Bitte an alle. Kritisch, ja. Und Spielen, das Wesen des Spiels ist Freiheit. Und natürlich ist Freiheit ein besonderes Gut. Freiheit von etwas und für etwas. Aber das ist das Wesen des Spiels. Es ist Freiheit. Und diese Freiheit, dafür kämpfen wir heute auch in unserer Demokratie. Und das finde ich ganz spannend, auch mit Spielen zu verknüpfen.
Also ihr traut euch was, ihr traut euch nicht nur die Definition zu hinterfragen, sondern ihr setzt auch Akzente, über die man diskutieren muss. Dominik, ihr schreibt, glücklich sein ist auch ein Handeln, also neben dem Zustand des Glücks oder dem Augenblick des Glücks. Und daraus leitet ihr ab, dass Spielen dieses Handeln sein kann. Also ist Spielen der Auslöser fürs Glücklichsein?
Spielen ist eine Handlung und natürlich kann durch das Spiel die Freude, die Emotionen, die Leidenschaft geweckt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sagen ja, Spielen ist Freude, es ist Leidenschaft. Wir sagen nur, Spielen, das dann eben immer mit Zufall zu tun hat, kann dann eben auch interpretiert werden als göttliches Schicksal, als Fügung oder eben gesagt als der große Lottogewinn der Gegenwart. Und das ist eine tolle Sache. Aber das Spielen an sich kann man nicht diskreditieren. Man kann nur die Formen, die sich daraus ergeben, diskutieren. Und ja, Spielen ist eine besondere Handlung, weil alle Menschen zu allen Zeiten diese Handlung machen. Und das ist faszinierend. Es gibt ganz wenige Dinge, die Menschen in allen Epochen machen. Und das ist Spiel. Wahrscheinlich das Einzige, was die Menschen wirklich im Vergleich bei allen Epochen gemacht haben, sie haben gespielt.
Nicht immer sind sie dadurch glücklich geworden.
Das ist richtig.
Aber vielleicht kann man es auch anders rumdrehen, wenn das so eine anthropologische Konstante ist und ich den Menschen dieses Bedürfnis nicht zuspreche und die Freiheit zu spielen nehme, dann mache ich wahrscheinlich einen sehr großen Teil der Bevölkerung gefühlt unfrei und damit unglücklich. Also man kann ja auch von der Seite das betrachten. Und jetzt kann man ja sagen, ja, andere Zeiten, andere Regeln. Aber was ich als jetzt sehr plakatives Beispiel aus dem Buch, das werde ich nie vergessen. Wir haben in Deutschland im 20. Jahrhundert zwei Diktaturen gehabt. Und in beiden war das Glücksspiel weitestgehend verboten. Weil natürlich eine Diktatur Kontrolle sucht über jeden Einzelnen und jede Lebenssituation. Wenn wir also behaupten, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, wofür wir kämpfen, dann kann das auch ein Gradmesser dafür sein, dass Freiheit im Spiel zu dieser anthropologischen Konstante gehört. Und eine freiheitliche Gesellschaft das Spielen des anderen respektiert. Das heißt ja nicht, dass nur wer spielt frei ist, aber alle, die es tun, empfinden das in dem Moment. Und denjenigen, und das sind nicht wenige, diese Freiheit gar nicht zu geben, weil aus meiner Sicht hat jeder das per se, sondern ihnen diese Freiheit nicht zu nehmen, ist vielleicht ein wichtiger Gradmesser und eine wichtige Aufgabe in einer modernen Gesellschaft.
Ja, das bringt mich zu einer Frage, die ich gleich noch gestellt hätte, tatsächlich über die Begrifflichkeit Freiheit. Glücklich sein hatten wir eben, frei sein, ihr potenziert das nochmal ein bisschen. Spiel ist neben der Kunst, so zitiert ihr Schiller, der Moment, in dem der Mensch frei ist. Das schreibt ihr im Kapitel Das Wesen des Gewinnspiels. Es entsteht also meines Erachtens ein bisschen der Eindruck, dass nur das Spielen das Korrektiv zum Alltag schafft, also zum, wie ihr schreibt, Außeralltäglichen. Ihr nennt das die Differentia Specifica des Spielens in der Welt des Außeralltäglichen. Aber was davon stimmt denn nun? Gibt es nicht mehr Dinge noch zum Glücklichsein? Ich werf mal in den Raum: Liebe, Gemeinsinn, bürgerschaftliches Engagement und vieles mehr können doch bei mir ebenfalls genau diese Dinge alles auslösen. Also wird damit Freiheit, glücklich sein durch Spielen nicht etwas überhöht?
Ich würde sagen, das ist ja erstmal eine individuelle Entscheidung. Und ich kann dieses Gefühl von Freiheit, was ich durch die eine Sache erlange, nicht durch die andere ersetzen. Das ist ein hochindividueller Prozess. Deswegen ist die Logik nicht Glücksspiel verbieten und dafür mehr gesellschaftliches Engagement, weil das löst sich dann nicht positiv auf. Wenn man sagt, es gibt diese anthropologische Konstante des Spiels, dann wird es immer Menschen geben, warum sollte sich das ändern, jetzt nach, ja, also unser Betrachtungszeitraum und darüber hinaus, wird es immer Menschen geben, die diese Freiheit genau im Spiel finden. Und denen zu sagen, ja, das macht er jetzt mal nicht, ihr habt jetzt, ihr empfindet jetzt Freiheit in einem anderen Bereich, das, also alleine wenn ich es erzähle, weiß ja jeder, das ist Blödsinn. Das entscheidet ja jeder für sich, das ist in uns drin. Und deswegen gibt es natürlich andere Dinge, wo Menschen dieses Freiheitsgefühl empfinden. Es ist aber für das Individuum nicht austauschbar.
Ich setze noch einen drauf. Im Kapitel Die Logik des Gewinnspiels wird Spielen sogar quasi als Heilmethode definiert. Ich zitiere: Nicht jeder kann bei jedweder Gelegenheit einen Psychologen aufsuchen. Spielen verbindet seit jeher eine historisch gewachsene Nähe zum Gedanken des Heilens. Also ordnet das doch mal bitte ein, damit die Leserinnen und Leser vielleicht gar nicht sagen, was ist denn das für ein Quatsch, weil das gehört ja so ein bisschen mit dazu, worüber wir jetzt gerade seit ein paar Minuten diskutieren. Scheint mir alles eine Einheit zu sein.
Ja, weil wir sagen, Spielen entlastet. Das ist ja der entscheidende Punkt, den wir schon hatten. Wenn du halt nur gewinnen und verlieren kannst, aber nicht versagen kannst, hast du eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Spiel. Und das ist ja die Einzigartigkeit, die anthropologische Form, die Daniel beschrieben hat, dass du genau in dieser Sekunde eben in einer freien Entscheidung, die du hast, für das Spiel, diesen Moment erleben kannst, ich bin bei mir selbst, ich bin individuell da, wo ich sein möchte, bei mir, und ich mache das, weil ich es gerade gerne mache. Und das ist eine Faszination, die Spielen auslösen kann, die damit auch durch diese erlösenden oder befreienden Charakter heilende, auf jeden Fall Stress und Überlastung abbaubaren Möglichkeiten bietet. Und das ist eine der tollsten Dinge, warum Menschen spielen. Genau, weil sie dieses Gefühl haben, ihnen geht es später besser.
Hm. Dominik, Daniel, das Buch ist ja neben den vielen Erkenntnissen, die ihr da bringt und gerade auch erläutert, in jedem Fall auch eine richtige Fleißarbeit. In dem Buch finden sich hinten hunderte von Literaturhinweisen. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, sie zu zählen. Und so ein bisschen kann der Eindruck entstehen, ihr hättet alle und jeden heranzitiert. Also ich habe gefunden Schopenhauer, Goethe, Schiller, Max Weber, Hannah Arendt, Dostojewski, Justus Haukapp, Rousseau, Heyer und Meyer, Mark Luther, Kant, Mark Twain und viele mehr. Und da wirkt es manchmal so, dass es eine Suche nach Einzelzitaten war, die dann aneinandergereiht sind. Ein Beispiel, ihr behauptet in dem Kapitel Glück und Lebensführung, Karl Marx habe das Spielen als sozialen Rückzugsraum gedeutet und habe das positiv, in eurem Sinne natürlich, dargestellt. Ist da manchmal der historische Kontext vielleicht ein bisschen gebeugt? Stichwort Ex Negativo zur Kinderarbeit von Marx. Oder ist es wirklich etwas, wo ihr sagt, nee, schaut euch doch mal die Fülle an, wie sich im Verlaufe der Zeit Menschen, Philosophen, Literaten, gesellschaftlich bedeutende Persönlichkeiten, Wissenschaftler mit der Frage befasst haben und wir kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Seid ihr davon überzeugt?
Also wir sind davon überzeugt und das Spannende ist doch, in unserer aktuellen Diskussion wird das so verengt. Es gibt ja nicht viele, die darüber reden. Glücksspiel wird nur in sozusagen der Horizont, der geistige Horizont, mit dem man dem Thema begegnet, ist ja sehr stark verengt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es uns ein Anliegen war, das zu dokumentieren. Und ja, das kann als Fleißarbeit definiert werden. Zu dokumentieren, nein. Das Thema Glücksspiel und Spielen ist größer, als wie wir heute und die Diskussion führen. Es ist breiter und ja, es haben die großen Denker in den unterschiedlichen Zeiten sich mit dem Thema beschäftigt. Und das mag als Aufruf an die großen Denker in unserer Zeit gelten, das doch bitte auch zu tun.
Perfekt, Daniel. Es trifft es genau, weil spannend war für uns immer zu erleben, gemeinschaftlich über Jahre, und auch danke für die Fleißarbeit, dass viele Menschen, viele Top-Menschen darüber Gedanken, warum Spielen wichtig ist. Bis zur Spieltheorie, es gibt ja ganze Wissenschaftszweige, die sich mit Spielen dann in der Moderne beschäftigen. Also das ist ja ein Phänomen, warum? Und nicht nur Karl Marx, auch Plato, Sokrates, unglaublich.
Ich konnte nicht alle aufzählen.
Ich weiß.
Ich habe ein weiteres Zitat.
Der Liberalismus, in dem Glück durch die Verwirklichung individueller, höchst subjektiver Wünsche besteht, weicht einem zunehmend paternalistischen Menschen- und Gesellschaftsbild.
Und da frage ich dich, lieber Dominik, was meinst du damit? Gibt das Buch diesbezüglich Handlungsempfehlungen?
Oh, das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, Daniel, da bist du, glaube ich, eher gefragt.
Aber es ist dein Zitat.
Dominik. Ich weiß.
Dann nehme ich mal den Ball auf. Handlungsempfehlung. Wir nehmen ein Beispiel heraus und versuchen ja an einem Beispiel aus dem Alltag, wenn man nüchtern ist, wir nehmen ein Massenkonsumprodukt und nehmen es sozusagen als Beispiel. Und ja, wir dokumentieren ja, glaube ich, mit unserem Buch, dass die Freiheitsidee, sagen wir mal so, sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und dass der Staat, der Eingriff des Staates als Schutzfunktion deklariert wird. Der Eingriff von Staatlichkeit kann aber auch wahrgenommen werden als Eingriff in meine individuelle Freiheit. Und ich glaube, diese Diskussion zu führen an dem Beispiel ist so gut, weil wir die Erfahrung gesammelt haben, dass der Wille oder das, also der staatliche Eingriff beim Thema Spielen fällt sehr vielen relativ leicht. Ich habe in den letzten 11 Jahren, solange ich mich mit Glücksspiel beschäftige, immer mehr das Gefühl gehabt, bei Glücksspiel wird getestet, wie stark denn staatlicher Eingriff in individuelle Freiheitsrechte gehen kann. Warum macht man das bei Glücksspiel? Weil man nicht so viel öffentlichen Widerstand vermutet, wenn man das tut. Und falls diese Diagnose stimmt, dann ist unser Buch nicht nur ein Buch über ein Glücksspiel, sondern auch ein Buch darüber oder ein Beitrag für die Diskussion, das Verhältnis von Individuum, Staat in unserer Demokratie etwas neu zugunsten individueller Freiheitsrechte auszutarieren.
Genau, danke Daniel, das hast du schön zusammengefasst und wir hatten viele Diskussionen über diesen Punkt gemeinsam gehabt und es ist erstaunlich, gerade beim Thema Spiel und Glücksspiel, wie stark die öffentliche Hand versucht, die Menschen an die Hand zu nehmen und zu führen. Das sieht man ganz deutlich und diese Führungsfunktion hat ein Ausmaß erreicht, das in vielen anderen Epochen und anderen Kulturen so nicht erreicht war. Und da stellt man sich eben auch die Frage und als letzter konsequent, was möchte der Staat damit erreichen? Was will Regulierung damit wirklich erreichen?
Dominik, wird das Buch die Diskussion um Glücksspiel in Deutschland verändern? Du hast ja da Erfahrung in Bezug auf viele Werke, die du selbst schon verfasst hast oder auch mitverfasst hast in Bezug auf Gesellschaft und Politik. Kann das mit dem Buch Der Mensch, das Spiel und der Zufall auch gelingen?
Also ich denke, es ist unsere Hoffnung, dass wir einen Anstoß geben zur Diskussion. Und ja, ich hoffe und ich glaube schon, die rege Diskussion und auch hier nochmal ein toller Punkt. Ganz lieben Dank, Axel, dass du uns heute die Chance gibst, einfach darüber zu reden und auch kritische Fragen von dir klar zu beantworten. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, wir wollen was verändern. Wir wollen nämlich den Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun, wenn sie spielen, die Herausforderung zu sehen, dem Regulierenden zu sagen, passt auf, was macht ihr eigentlich? Denkt mal darüber nach, was ihr eigentlich tut. Kommt ihr dann zum selben Ergebnis? All das ist für uns wichtige Punkte, auch für die Wissenschaft zu sehen. Seht ihr das genauso? Habt ihr diesen roten Faden, den wir gezogen haben, seht ihr den auch? Also wir sind mitten in Diskussion, wir haben kritische Fragen, gerade was Spielsucht angeht, was wir schon gerade hatten, die Thema Pathologisierung der Spielfreunde. Aber wir wollen einen offenen, ehrlichen und kritischen Dialog mit allen führen.
Danke. Daniel, ich habe noch eine Frage an dich. Was hat das Buch, das Schreiben des Buches mit dir gemacht?
Also, es hat nochmal die Sicht auf das Produkt verändert und es hat mich bestärkt in meiner Motivation, warum ich denn meinen Job mache. Ich fand es immer ganz bedauerlich, wie über Spieler, unsere Spielgäste, Konsumenten von Glücksspieldienstleistungen öffentlich gesprochen wird. Also dieses ganze Thema der Pathologisierung der Spielfreude. Und ich fand auch oftmals sehr befremdlich, wie politische Entscheidungsträger über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesprochen haben. So nach dem Motto, naja, wenn die staatlich konzessionierte Spielhalle schließen muss, dann such dir halt einen anderen Job. Das sollte man mal dem einen oder anderen Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung so sagen. Das hat mich immer sehr beschäftigt und die Arbeit an dem Buch und an den Inhalten hat mich ehrlicherweise nochmal darin bestärkt, dass das eine wichtige und richtige Perspektive auf das Spielen ist. Es geht um die individuelle Freiheit am Beispiel des Spielens. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Arbeit an dem Buch habe ich noch mal einen differenzierteren, aber nicht weniger kraftvolle Motivation für meine Tätigkeit. Also mir hat die Arbeit daran Spaß gemacht, die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, aber auch die Diskussion, die wir jetzt nach Erscheinen des Buches führen.
Danke für eure beide ehrlichen Auskünfte. Unsere Zeit ist fast um, darum erlaube ich mir aber trotzdem noch, euch beiden die gleiche Abschlussfrage zu stellen. Was ist eigentlich eure Lieblingsaussage des Buchs?
Also meine Lieblingsaussage ist, dass es beim Spielen Gewinner und Verlierer gibt, aber keine Versager. Ich glaube, das ist für mich der Kernsatz dieses Buches und sagt unglaublich viel über die Kraft des Spielens aus.
Dominik?
Spielen ist Leidenschaft und alle spielen gerne. Das ist großartig und das gibt immer einen Moment der Freiheit und der Sicherheit und auch des Selbstreflektierens für jeden.
Ganz lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Frei nach dem Motto von Horst Schlemmer, knallhart recherchiert, kann ich, glaube ich, sagen, das habt ihr gemacht. Ich messe mir mal etwas überheblich zu, dass ich auch versucht habe, zumindest mit dem, was ich verstanden habe, Fragen zu stellen, die ihr habt beantworten können. Und da muss jeder dann sehen, wie er damit umgeht. Diese Folge sollte Einblicke in das Buch »Der Mensch, das Spiel« und der Zufall erschien im Springer Verlag bieten. Ich glaube, das hat es. Die Autoren waren anwesend. Und wer jetzt nicht schlauer ist oder nicht schlau genug oder Appetit bekommen hat, der muss sich natürlich dieses Buch kaufen. Alles andere wäre ja überheblich. Danke für diese starke Folge von Spielstudio Spezial. Danke, Dominik. Danke, Daniel. Schön, dass ihr heute meine Gäste wart.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 37. Folge von Spielstudio, dem Spielstudio Spezial Nummer 1, natürlich von Westlotto. Ich danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann am 16. Oktober und dann wieder mit einem Überraschungsgast. Das ist für mich auch besser, da muss ich mich nicht drauf vorbereiten. Und insofern ist das eine einfachere, nein, manchmal auch eine deutlich herausforderndere Aufgabe, die auf uns zukommt. Bis dahin sage ich allen ein herzliches Glück auf!